D-Radio Wissen.
Hallo, ich bin Christian Ehring, ich bin satirischer Angestellter im Komödchen Düsseldorf und multipler Studio-Experte bei der Heute-Show und ich mache was mit Medien.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Karneval ist vorbei, die Medien gibt es immer noch. Hallo.
Rap for President, kann er das Kanzlerduell retten?
Song for Malmö, kann Deutschland wieder beim ESC punkten?
Vime for Online, kann die Hype-App den Journalismus verbessern?
Grimme for All, so gewinnt ihr beim Grimme Online Award.
Das sind die Themen von heute in unserer medialen Redaktionskonferenz am 14. Februar 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von einem Germanisten und Literaturwissenschaftler. Der Heidelberger Professor Roland Reuß warnt Buchhändler vor E-Books. Er meint, Zitat, E-Book-Reader sind Killing Machines. Buchhändler, das digitale Geschäft zu empfehlen sei, wie ihnen die Visitenkarte des nächsten Bestattungsunternehmens zukommt. Zu lassen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Mein lieber Herr Professor Reuß, lassen Sie mich ehrlich sein. Ich finde, Sie haben nicht ganz recht. Sicher wird die kleine Buchhandlung um die Ecke nicht unbedingt unmittelbar vom E-Book-Geschäft profitieren. Indirekt aber schon. Denn die E-Books sorgen dafür, dass das Buch als solches auch in unserer digitalisierten Welt weiterlebt und ein wichtiges Medium bleibt, finde ich zumindest. Und ich glaube, es wird auf unbestimmte Zeit Menschen geben, die ergänzend zum E-Book Bücher auch weiterhin in ihrer gedruckten Form wertschätzen und hierfür Geld ausgeben. Und gerade Bücher, die man wertschätzt, kauft man im Buchladen um die Ecke. Und um in Ihrem Bild zu bleiben, Pessimisten wie Sie tragen die Zukunft des Buchhandels zu Grabe.
Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit Daniel Fien und Herrn Pähler. Wir machen was mit Medien, mit politischen Medien. Herr Pähler, wie war deine Woche so?
Meine Woche war so ein bisschen ernüchternd, wobei ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ob ich mich auf diesen Stuhl da in Rom bewerben soll, diesen Heiligen. Also, aber dann habe ich mir gedacht, nee.
Geht das denn schon mit deiner Grundkonfession?
Ja, einmal getauft, immer getauft oder so, ne?
Ja.
Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil dann darf ich ja nur noch einen Vornamen tragen und das möchte ich nicht. Auch wenn der durchnummeriert ist mit römischen Ziffern.
Ich habe mir in dieser Woche überlegt, wie die Politik zu retten ist. Läuft ja alles nicht mehr so gut heutzutage.
Ja, das ist wohl so. Also der Politik geht es ja, glaube ich, irgendwie gar nicht richtig gut. Obwohl ja dieses Jahr Bundestagswahl ist, habe ich das Gefühl, kein Schwein interessiert sich für die Politik. Und ich weiß nicht.
Man hört ja auch so selten Überraschendes. Und ein Zitat hat mich wirklich überrascht in dieser Woche. Und das kam von Edmund Stoiber. Und zwar, er kam vor ein paar Tagen mit einer interessanten Idee um die Ecke. Er sagte, Stefan Raab solle doch das Kanzlerduell vor der Bundestagswahl moderieren.
Ja, habe ich auch gehört. Mein erster Gedanke war dazu, oh nein, schon wieder Stoiber. Ist der nicht schon längst verschwunden? Mein zweiter Gedanke war, oh nein, schon wieder Raab. Muss der denn jetzt alles machen?
Ja? Er könnte mal den Stoiber machen.
Ja.
Aber mehrere Medien berichteten darüber und das ging wohl über den Spiegel. Stoiber wollte, Zitat, wieder mehr junge Menschen mit Politik in Verbindung bringen und weiter. Da liegt es nicht fern, auch an Moderatoren zu denken, die die Jugend erreichen. Zitat Ende vom Stoiber.
Ist ja grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Mir fallen da auch durchaus Vor- und Nachteile ein. Ein Vorteil wäre zum Beispiel, wenn es tatsächlich gelingt, würde man vielleicht mehr junge Menschen wieder an die Wahlurne bekommen.
Nachteil wäre, will die Jugend, in Anführungszeichen sage ich das jetzt mal, überhaupt Raab?
Ja, oder eine ganz andere Frage, will die Politik überhaupt Raab? Ja, also SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat ja schon mal gleich ausrichten lassen, ein TV-Duell mit Raab, keine Lust. Und Raab hatte ja auch schon vor einiger Zeit mit seiner eigenen politischen TV-Show Absolute Mehrheit bei ProSieben ja auch schon eine Reihe Absagen bekommen. Die erste Garde der Politiker wollte ja irgendwie nicht so richtig bei ihm sitzen. Ne?
Ist Edmund Stoibers Vorschlag also unheimlich klug oder eher eine Luftnummer? Das klären wir jetzt mit Thomas Lückerath, er ist Chefredakteur bei dwdl.de und jetzt bei D-Radio Wissen. Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Was war dein erster Gedanke, als du das erste Mal Stoibers Vorschlag hörtest?
Na, zunächst einmal habe ich an einen klugen PR-Coup gedacht, weil, was kaum einer weiß, Stoiber ist ja nicht nur Ehrenvorsitzender der CSU, er ist vor allem auch Beiratsvorsitzender bei der ProSiebenSat.1 Media AG, also sowas wie der Cheflobbyist von ProSiebenSat.1. Dass also so jemand sozusagen Herrn Raab ins Rennen wirft, das hatte erstmal was von ein bisschen PR. Zufälligerweise läuft ja jetzt auch am Sonntag die zweite Ausgabe von Raabs absolute Mehrheit. Das schien mir alles schon ganz perfekt getimt erstmal.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber du hast ja heute Stefan Raab zum Interview getroffen. Was hält überhaupt Raab denn von Stoibers Vorschlag? Hat er Lust auf ein Kanzlerduell?
Ja, ganz genau. Also ich habe ihn gefragt, weil das lag jetzt nahe und ich war verblüfft zu hören, dass das alles schon durchaus sehr gut durchgeplant ist. Ich hatte jetzt gedacht, er würde das so ein bisschen offen scherzend sich nicht sozusagen festlegen, aber nein, es ist besprochen worden mit Jürgen Hörner, dem Chef der ProSiebenSat.1 TV Deutschland und mit Thomas Ebeling, dem ProSiebenSat.1 Media AG Vorstandsvorsitzenden. Beide sprechen sich für die Moderation von Stefan Raab im Namen der ProSiebenSat.1 Media AG aus. Das Kanzlerduell wird ja immer von 4 Moderatoren gemacht, also von ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1. Da war es bisher immer natürlich, dass Sat.1 den Kandidaten schickt, weil ProSieben da weniger auffällig war für das Informationsinteresse. Aber offenbar denkt man sich jetzt eben genau, naja, Sat.1 spielt sozusagen unter den Großen keine Rolle, momentan leider, im Bereich Nachrichten. Dann schicken wir doch gleich den Raab und zeigen das Kanzlerduell nicht bei Sat.1, sondern bei ProSieben.
Das heißt, es könnte sein, wenn dort die ganze Reihe von den öffentlich-rechtlichen Sendern, von den privaten sitzen, dass da mittendrin auf einmal Stefan Raab sitzt?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch, was man nicht unterschätzen darf, ist, er hat ja auch schon zweimal die TV-Total-Bundestagswahl gemacht, also eine Show am Vorabend der Wahl 2005 und 2009 und da waren durchaus hochkarätige Gäste dabei, wobei es auch wieder lustig ist, also da war unter anderem Gysi dabei, da war Guttenberg dabei und da war Christian Wulff dabei. Die Frage ist natürlich dann wiederum mit der Historie dieser drei Herren, ob man sich wirklich in diese Sendung begeben will oder danach dann doch irgendwie seinen Job los ist. Ich glaube, er kann es schon durchaus ernsthaft. Ich glaube, Raab hat auch, als er den ESC neu belebt hat, hatte das nicht viel mit Comedy zu tun oder mit lustig Haha, sondern das war ja auch ein durchaus für ihn sehr ernstes Vorhaben.
Also das heißt, du sagst, Stefan Raab hat schon sozusagen eine TV-politische oder politische TV-Vorgeschichte. Glaubst du denn, dass er tatsächlich so einen höheren Auftrag damit verfolgt, dass er irgendwie die Politik einer jüngeren Generation näher bringen will? Oder ist es doch eher ein Raab-Format, wie jedes andere auch? VOG,
also,
WM oder so?
Ich glaube, ein Raab-Format kann es nicht sein. Also er wird es ja mit 3 anderen Kollegen, würde es dann zusammen machen. Und es gibt ein sehr, sehr starres Konzept sozusagen. Also ich glaube nicht, dass da die Gefahr besteht, dass das zur großen ProSieben und Stefan Raab-Show wird. Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel dabei. Ich glaube, das könnte er schon durchaus machen. Ich finde ja ehrlich gesagt ganz spannend, dass Herr Steinbrück gefragt wurde, ob er denn Herrn Raab gerne hätte als Moderator und er sagt, nein, kann er ja machen. Aber ganz ehrlich, wir müssten dann auch die Frage stellen, wie viele Regeln dürfen eigentlich die Diskutanten da festlegen? Dürfte Herr Steinbrück auch sagen, nee, XY will ich nicht, weil ist mir unsympathisch. Also wie weit dürfen eigentlich die Parteien die Regeln für dieses TV-Duell definieren?
Da fällt mir auch ein Facebook-Kommentar ein, den Renate John dort vor ein paar Minuten postete, weil wir haben nämlich auch die Frage gestellt, Raab for President, und sie sagte, und das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, Thomas, ich denke, das hat nichts mit Jugend zu tun und Raab würde vielleicht etwas direkter fragen wie manch ein Journalist. Ist das vielleicht auch Steinbrücks Angst, dass er da ganz andere Fragen gestellt bekommt?
Das könnte ich mir vorstellen, dass das die Angst ist. Also ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn Raab das machen würde, also er selber sagt ja, er will es machen, angeblich hat sich ProSiebenSat.1 dafür ausgesprochen, schauen wir mal, noch ist ein bisschen viel Zeit hin, bis das soweit wäre. Ich glaube, mehr verlieren als Steinbrück oder Merkel könnte allerdings in diesem Duell in Stefan Raab, denn während er bei seiner eigenen Polit-Talkshow absolute Mehrheit durchaus ja einen eigenen Stil reingebracht hat, also und auch sein Unterbrechen, sein etwas sozusagen Vorlautes vielleicht auch mit zur Geltung kommt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob er das in einem Kanzlerduell so einbringen könnte, wie Herr Stoiber sich das vorstellt. Und ob allein die Tatsache, dass er es moderiert, dafür sorgt, dass die Menschen einschalten, schwierig, schwierig. Also es würde für Raab sicherlich auch ein, vielleicht sogar das riskanteste Unterfangen bisher.
Was glaubst du denn eigentlich, was es aussagt, dass ausgerechnet Edmund Stoiber als Vertreter der politischen Kaste Raab vorgeschlagen hat? Was hat die Politik für ein Problem mit dem TV zurzeit?
Also zunächst einmal, das ist ja eben die Krux an der Sache, hat, glaube ich, Herr Stoiber das nicht als Vertreter der politischen Klasse, sondern ganz einfach als Lobbyist von Pro7Sat.1 vorgeschlagen. Das ist der eine Punkt. Aber dahinter, die Frage ist ja in der Tat sehr spannend. Nun gut, ich glaube einfach, das Problem ist, dass wir in Deutschland mittlerweile Deutschland ist ein Konsensland. Wir streiten nicht wirklich gerne. Wir hätten gerne einen Konsens und vor allem, und das gibt es nur in Deutschland, zum Schluss einen Erkenntnisgewinn. Also, dass man sich sozusagen herzhaft miteinander diskutiert und streitet und vielleicht auch zum Schluss nicht besonders klüger auseinandergeht, aber sozusagen weiß, wer wofür steht, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Erkenntnisgewinn. Das ist zumindest so die Währung, in der wir in Deutschland Talkshows bewerten. Und das Skurrile, finde ich, ist, dass wir in den 90er Jahren durchaus meinungsfreudigeren Talk hatten. Das klingt jetzt zwar immer so als, das waren die frühen Zeiten des Privatfernsehens. Ja, aber in diesen frühen Zeiten hatten wir den heißen Stuhl, hatten wir Talk im Turm, hatten wir Explosiv, hatten wir mehrere Formate, die deutlich meinungsfreudiger waren. Und heute haben wir im Grunde alle nur so Sendungen, wo am Schluss das Fazit lautet, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Kommentierte Thomas Lückerath, Chefredakteur von dwdl.de, und dort gibt es dann auch morgen das Interview mit Stefan Raab zum Nachlesen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, danke.
Wir haben uns ja jetzt den politischen Aspekt angeschaut. Da ist es aber auch fair, dass Stoiber die Politikverdrossenheit der Jugend, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vorhält. Ist das fair? Das klären wir gleich. Hier ist was mit Medien, mit politischen Medien, um genau zu sein, und mit jungen Medien bei D-Radio Wissen.
Stefan Raab lädt übrigens am Sonntagabend um 10:50 bei Pro7 zur zweiten Ausgabe der absoluten Mehrheit. Gerade sprachen wir schon darüber, dass Stoiber ihn ja auch gerne als Moderator des Kanzlerduells sehen würde. Und zwar, was für die Jugend, in Anführungszeichen, halt. Mm.
Wir finden das ehrlich gesagt komisch. Und zwar deswegen, weil wir finden, da schwingt doch ein Vorwurf mit. Und zwar der Politikverdrossenheit. Ist das eigentlich gerecht, haben wir uns ja gefragt. Muss die Jugend, in Anführungszeichen, sagt man glaube ich immer so schön, also was ist die Jugend? Aber muss die Jugend nicht hierfür etwas herhalten, was eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist?
Das klären wir jetzt mit Jakob Hinze. Er ist Chefredakteur des Tonic-Magazins, ein Magazin, das 2010 aus einem Schülerzeitungswettbewerb hervorging und heute von jungen Medienmachern aus ganz Deutschland gestürmt wird. Hallo Jakob.
Hallo, guten Abend.
Kannst du überhaupt noch hören, dass, ich sag mal wieder, die Jugend in Anführungszeichen für die Politikverdrossenheit verantwortlich gemacht wird?
Naja, ich kann es schon noch hören. Es ist ja auch insofern nicht vollständig unberechtigt, als natürlich Politikverdrossenheit irgendwo ein Problem ist, auch unter jungen Menschen. Aber es ist sicherlich auch zutreffend, dass Sie gerade schon gesagt haben, dass man es nicht irgendwie auf die jungen Leute beschränken kann, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist.
Und kann man denn trotzdem sagen, dass es einen Unterschied gibt, wenn man jetzt das Politikinteresse von Jugendlichen und auch von jungen Erwachsenen oder auf der anderen Seite, sagen wir, von älteren Menschen sozusagen betrachtet? Sind die unterschiedlich verdrossen?
Ich denke tatsächlich nicht. Ich würde so aus persönlicher Erfahrung sogar eher sagen, dass bei jungen Menschen grundsätzlich das Interesse an politischen Fragestellungen ziemlich groß ist. Aber das schlägt sich ja nicht eins zu eins in einem Interesse am politischen Tagesbetrieb wieder, so wie er meistens stattfindet. Also es gibt auf der einen Seite schon irgendwie ein Bewusstsein für die Wichtigkeit politischer Probleme, aber wie gesagt, es ist nicht der Fall, dass das jetzt irgendwie sich irgendwie in einer Begeisterung für die eine oder andere Partei dann auswirkt. Aber was grundsätzlich das Interesse an politischen Fragestellungen anbetrifft, glaube ich nicht, dass junge Leute den Älteren in Anführungszeichen dann irgendwas nachstehen.
Aber davon mal ab, Raab als Moderator des Kanzlerduells, wäre das gut oder schlecht?
Ja, schwer zu sagen. Also ich persönlich würde es vermutlich sogar befürworten. Ich halte ihn für einen guten Moderator, insofern warum nicht. Ich finde es allerdings etwas komisch, dass diese Frage jetzt überhaupt so im Zusammenhang mit der Politikverdrossenheit junger Leute diskutiert wird, weil die Tatsache, ob Stefan Raab jetzt dieses Kanzlerduell moderiert oder nicht, erstmal rein gar nichts damit zu tun hat, wie sehr sich junge Leute oder ältere Leute oder wer auch immer für Politik interessieren.
Wahrscheinlich also würde es nur anzeigen, dass sich vielleicht die Politik selbst ein bisschen frischen Wind in der sehr traditionellen Fragestellerei wünscht.
Ja, gut möglich. jetzt kommt der Vorschlag ja von einem Politiker, der oder von einem Ex-Politiker, der, glaube ich, heute seine Wahlniederlage von 2002 vor allem darauf zurückführt, dass er damals die Einladung von Stefan Raab ausgeschlagen hat. Insofern ist es ja auch ein bisschen kurios, dass jetzt ausgerechnet Edmund Stoiber per Steinbrück diesen Tipp in Anführungszeichen gibt. Aber ja, es wäre vielleicht tatsächlich überhaupt nicht die schlechteste Idee, mal eine Veränderung in der Besetzung dieser klassischen Journalistenrunden zu bewirken, die häufig für politische Sendungen in dieser Größenordnung verantwortlich sind.
Jetzt gibt es ja schon eine Politiksendung von Stefan Raab, heißt Absolute Mehrheit. Das ist ja eben eine Sendung, die eben nicht mit einem klassischen Politikjournalisten besetzt ist. Wenn du darauf mal schaust, würdest du denn sagen, dass das ein Format ist, jetzt vielleicht auch sogar mal losgelöst von Stefan Raab, aber in dieser Art und Weise, wie es da dargeboten wird, auch mit einem viel stärkeren Unterhaltungsaspekt, dass das eine Art und Weise ist, Politik doch wieder stärker auch in Kontakt mit der Jugend zu bringen oder andersrum?
Also dazu kann ich ehrlich gesagt nichts Vernünftiges sagen, weil ich die Sendung bisher nicht gesehen habe. Es gab auch, glaube ich, bisher nur eine Ausgabe, oder?
Das stimmt.
Die zweite kommt
also
am Wochenende.
Die habe ich leider nicht gesehen. Insofern kann ich nicht sagen, inwiefern da jetzt Politik anders dargestellt wird als in konventionellen Politiksendungen. Aber na klar, also irgendetwas muss ja auch in der medialen Darstellung von politischen Themen falsch laufen, wenn das Desinteresse so weit fortgeschritten ist, wie das heute offensichtlich der Fall ist.
Aber was würdest du dir wünschen, wie soll es sich verändern?
Ja gut, das ist eine schwere Frage. Wenn man politische Sendungen im deutschen Fernsehen verfolgt und die Aussagen von Politikern mitverfolgt, dann hat man, wenn man nicht permanent irgendwie mit den ganz aktuellen Fragestellungen vertraut ist, häufig den Eindruck, als sei es wirklich eben nur ein Geschaffer um Positionen, ein Widersprechen, an dem anderen Widersprechen um jeden Preis, unabhängig von inhaltlicher Richtigkeit. Und das führt natürlich dazu, dass man sich möglicherweise dann auch etwas desinteressiert von diesem ganzen Betrieb abwendet. Insofern bräuchte man in irgendeiner Weise ein Format, das sich nicht nur darauf beschränkt, eben bestimmte Äußerungen von Politikern in bestimmten Fragen wiederzugeben, um so eben einen Überblick über die aktuellen Vorgänge in den Parteien zu liefern, sondern dem Ganzen wieder eine etwas menschlichere Facette abzuringen, sag ich mal. Also die Politiker als Persönlichkeiten und nicht unbedingt nur als Instrumente in dem Wettkampf der Parteien darzustellen.
Kommentiert Jakob Hinze, Chefredakteur des Tonic-Magazins. Vielen Dank.
Und bitte was schön, ich ganz interessant finde, Herr Pähler, wir haben echt sehr viele Kommentare hierzu bekommen bei Google+, bei Twitter und Facebook. Ich lese mal ein paar vor, die hier noch reingekommen sind, weil
nur
ich das nämlich ganz spannend fand.
Du musst das unterhaltsam präsentieren, damit es auch die Jugend anspricht, bitte.
Also dich, Herr Pähler.
Ja, Jugend in Anführungszeichen.
Und zwar, ich guck mal, was können wir zum Beispiel nehmen? Pat Katera sagt, ich plädiere für Stefan Raab, Mario Barth, Markus Lanz und Reinhold Beckmann. Im Zweifel kann man auch Max Giermann alleine dahinsetzen. Das finde ich ganz interessant. Mone sagte, hält er denn so lange überhaupt noch durch? Fragt er zu Raab und meint, weil er immer so hibbelig ist, ob sich das denn da auch überhaupt niederschlagen möchte. Und alle sind da sehr skeptisch, also ich glaube, niemand hält es dann doch ernsthaft für möglich, dass er dort sitzt. Und deswegen fand ich die Erkenntnis von Thomas Lückerath in dieser halben Stunde so spannend, dass er sagte, es könnte tatsächlich sein, dass in dieser illustren Politiker-Journalistenrunde dann auf einmal dann auch Stefan Raab noch in diesem Jahr auftauchen wird.
Ich würde da übrigens Herrn Lückerath absolut recht geben. Ich glaube dass das so kommen wird. Ich glaube aber auch, dass es überhaupt nichts bringt. Wegen Stefan Raab schaltet kein wirklich politisch interessierter Jugendlicher mehr ein oder weniger.
Da passt vielleicht von Thorsten Krings der Kommentar zu. Wie wär's denn mit Daniela Katzenberger?
Ich wette, das würde funktionieren.
An dieser Stelle sollten wir das Thema beenden.
Gerne.
Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Bist du bereit?
Ja.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Jede Woche stellen Herr Pähler und ich uns gegenseitig Fragen, um dann auch bei irgendwelchen Medien-Events, wo man vorzugsweise
runde weiße Stehtische neben irgendwelchen Buffets mit komischen Sachen stehen, um dort beim Smalltalk auch zu bestehen. Auch in diesem Bereich der Medien muss man sich fit halten.
Auf jeden Fall. Sonst wird's peinlich auf dem medialen Teppich.
Hast du denn den Punktestand?
Den habe ich.
Ja.
Aber auch nur, weil ich führe. Sonst würde ich mir den ja nicht merken. Okay. Ich habe 23 Punkte auf meinem Konto.
Ja.
Und du 20.
Das heißt, ich kann heute aufholen.
Das ist wohl so. Aber nicht vorbeiziehen.
Das werde ich dann mir für nächste Woche vornehmen. Und die Fragen kommen heute nicht von uns selbst, sondern von unserem Gast Katrin Altschner. Sie ist Volontärin bei Radio Duisburg, macht gerade ein Cross-Media-Projekt, von dem sie uns gleich noch berichten wird. Und sie hat uns ein Geschenk mitgebracht, nämlich viele Fragen. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Hallo, ich möchte nur die leichten Fragen.
Mal sehen, wie ihr euch schlagen werdet, ihr zwei.
Es ist nämlich tatsächlich so, dass sie die Fragen für uns beide vorbereitet hat. Das heißt, ich glaube, wer es als erstes weiß, muss dann reinrufen, oder?
Ach so.
Ja. So läuft das. Wir haben unterschiedliche Fragenkategorien von Schätzfragen über ABC bis, ihr müsst es tatsächlich wissen.
Womit bin ich für Schätzfragen?
Wollen wir mit der Schätzfrage anfangen?
Wir fangen mit der Schätzfrage an.
Okay.
Haben wir überhaupt schon gesagt, worum es geht?
Nein.
Es geht um den ESC, denn heute Abend ist ja der Vorentscheid.
Das ist das, was ich Grand Prix d'Eurovision nenne?
Das ist richtig.
Ja. Ich sag lieber Eurovision Song Contest.
Los geht's.
Heißt das auch Unser Star für Malmö?
Es heißt Unser Star für Malmö.
Sehr schön.
Eine kurze Frage.
Okay.
Da es jetzt eine Schätzfrage ist, geht es dann auch darum, wer zuerst reinruft?
Dann würde ich sagen, da darfst du vorlegen, weil du führst.
Okay.
Und ich sag mehr oder weniger.
Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, Herr Fiene.
Okay, wir fangen an. Wir verknüpfen wunderbar. Wir sind nochmal bei Stefan Raab. Der ist ja dieses Mal raus und die ARD schaukelt das Ding alleine. Nicht in 8 Sendungen wie letztes Jahr, sondern nur eine, heute. Und es wird damit begründet, dass die Quoten letztes Jahr einfach zu schlecht waren. Zu viel Sendung für zu wenig Zuschauer. Das ist eure Schätzfrage. Habt ihr noch auf dem Schirm, wie viel Zuschauer letztes Jahr eingeschaltet haben?
Durchschnittlich oder in Summe?
In Summe.
Es waren ja 8 Sendungen. Und wenn man die dann alle addiert.
7,4 Millionen Zuschauer.
Ich sag weniger.
Weniger ist keine ernsthafte zunehmende.
Ach so, muss ich jetzt eine Zahl sagen?
Das ist ja gut.
Dann sage ich 6,9 Millionen Zuschauer.
Jetzt müsst ihr rechnen. Wir hatten 1,7 Millionen Zuschauer, Gesamtmarktanteil von 5,4%. A, 8 Sendungen.
1,7 durch 8?
Mal.
Ach so, das ist ja nicht so schwer.
Ja, da hast du gewonnen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Der Punkt geht an
dich. Der Punkt geht an Herrn Pähler.
Hört man das, dass ich immer noch rechne?
Habe ich euch gut auf Glatteis geführt, oder?
Also es sind schon mal 8 Millionen, dann nochmal 7 mal 8. Was ist das?
13,6.
Komm, wir machen weiter.
Ja, okay.
Wir kümmern uns um die nächste Frage. Es ist eine ABC-Frage. Es hat sich herausgestellt, dass, oh Wunder, meistens englischsprachige Songs gewinnen. Insgesamt waren es schon 22 Mal englische Songs, die gewonnen haben. Aber welche drei anderen Sprachen waren immerhin so erfolgreich, dass sie 14 Mal gewannen? Ist es A, Deutsch, Französisch, Griechisch, B, Französisch, Holländisch, Hebräisch oder C, Italienisch, Deutsch, Französisch?
C. Was sagst du, Herr Pähler?
Herr Pähler darf
auch C.
Ihr irrt euch. Ich habe es doch extra rausgesucht, weil ich finde, das hat wirklich was mit Angeberwissen zu tun. Es ist B, Französisch, Holländisch und Hebräisch. Hebräisch.
Oh mon Dieu.
Hebräisch.
Das wusste ich nicht. 14 Mal?
Wie? Also insgesamt, diese drei Sprachen zusammen 14 Mal, ne?
Alle drei belegen mit 14 Mal den Platz. Ja.
Wow. Hätte ich nicht gewusst.
Okay.
Wieder was gelernt, Herr Pähler.
Wir sind bei Frage Nummer 3. Am 20. Mai 2013 wird ja der ESC ausgetragen und zwar in Malmö. Stockholm hatte sich allerdings auch beworben als Austragungsort. Die müssen aber zur gleichen Zeit mit einer ganz anderen Großveranstaltung von sportlicher Natur kämpfen. Wovon sprechen wir?
Das ist die Leichtathletik. EM.
Herr Pähler?
Das ist mir sowas von egal.
Es ist die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2013.
Nein. Schade.
Eishockey ist das mit den Pirouetten, ne? Wo ich immer das Rosane, oder?
Nein.
Das sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Aber wir halten fest, wir haben nur einen Punkt heute Abend vergeben,
oder? Ich würde dich gerne mal in diesen
oder?
Dress zum Eishockey schicken. Es steht 24.
Dann würde ich nicht hingehen.
24 zu 20 und ach Mensch, das ist... Beim nächsten Mal versuche ich nachzulegen. Ich bleibe an dir dran, Herr Pähler.
Ja. Aber der Abstand wird größer.
Und sei es, dass
Schluck
wir,
Staub.
Und sei es mal, dass wir Penaltyschießen gegeneinander machen müssen.
Dann möchte ich aber auch so Schienbeinschoner, nicht nur ein rosa Fummel.
Okay, ist abgemacht.
D-Radio-Wissen, die Redaktionskonferenz und wir machen was mit Medien. Und ich möchte betonen, was mit nützlichen Medien.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Jede Woche möchten wir ja einmal diesen Satz hier rausholen, um eigentlich auch eine positive Grundstimmung in der Medienbranche zu verbreiten. Und das ist, glaube ich, jetzt auch an der Stelle, dass wir den Satz rausholen. Deswegen sage ich jetzt, es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Und das ist auch eine perfekte Überleitung zu einer quasi anderen, damit zusammenhängenden, liebgewonnenen Tradition. Nämlich, dass wir einmal im Monat in die Universalcorner blicken. Und ich glaube, das machen wir jetzt mindestens zum dritten Mal. Klammer auf. Ich habe übrigens immer noch nicht meine Zugangsdaten für meinen Blog, Klammer zu. Und beim dritten Mal ist es ja dann irgendwie auch schon eine Tradition. Also das kann man wirklich behaupten.
Denn zum dritten Mal sprechen wir in dieser Universal-Corner mit Christian Jakobetz, ist Herausgeber des Buches Universalcode, Journalismus im digitalen Zeitalter und jetzt bei D Radio Wissen. Hallo Christian.
Hallo Daniel, ihr habt mir meine beiden Pointen, die ich heute bringen wollte, beide genommen.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, war nett mit euch. Tschüss.
Ich wollte dich eigentlich fragen, also dass es nicht alles schlecht ist im Journalismus, sieht man auch daran, dass du gerade tief entspannt bist. Du kommst aus dem Urlaub wieder, in dem du dein erstes Golfturnier gewonnen hast. Da sagt doch mal einer, es läuft schlecht im Journalismus.
Ja, ich habe die Journalisten-Ehre gerettet, aber das Ganze wird dadurch ein bisschen relativiert, dass ich mir den ersten Platz mit einem Schweizer teilen musste.
Mm. Mm. Wie ist denn dein Handicap?
Nee, das kann ich nicht öffentlich sagen.
Okay, dann gib mir lieber eine andere Information. Und zwar hätte ich gerne mal deinen Rat. Es gibt ja gerade diesen neuen Hype um diese App, die quasi durch das gesamte Internet getrieben wird. Die heißt Wine. Ja?
Ja.
Was?
Ja, möchtest du einen Rat dazu?
Ja, ich möchte, dass du mir sagst, A, was ist es? B, brauche ich das? C, warum brauche ich es unbedingt? Und warum hilft es mir als Journalist?
Oh, das sind viele Fragen auf einmal.
Vier, um genau zu sein.
Dann bleibe ich mal kurz in der Metapher, weil ich wirklich gerade frisch aus dem Urlaub komme. Dort war ein britischer Golfpro und das sind sehr höfliche Menschen. Und immer wenn du einen Schlag völlig daneben gehauen hast, dann hat er anerkennend genickt und hat gesagt, good idea. Was er nicht gesagt hat, war, über den Rest reden wir dann noch. So ähnlich ist das bei Wine auch. Also Wine ist erstmal, um das vielleicht kurz zu erklären, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, eine App, mit der man Videos drehen kann. Das Besondere an diesen Videos ist, dass sie eine zeitliche Begrenzung haben, eine sehr strikte. Die Videos dürfen nicht länger als 6 Sekunden sein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was mache ich mit 6 Sekunden? Um ehrlich zu sein, ich bin auf die Antwort auch noch nicht gekommen. Also ich habe mir das Ding installiert, ein bisschen rumgespielt damit und finde es lustig. Also es ist witzig. Das ist so eine Mischung aus Animated GIF und Video sozusagen. So, wenn jetzt deine Frage kommt, warum brauche ich das, muss ich erstmal dazu sagen, ich habe auch bei Twitter damals gesagt, warum brauche ich das? 140 Zeichen, was soll ich damit sagen? Ähnlich geht mir das mit Wine jetzt auch. Was mache ich mit den 6 Sekunden? Brauche ich das? Ich bin noch unentschlossen, aber weil ja die heutige Sendung wieder unter dem Motto steht, es ist nicht alles schlecht im Journalismus, würde ich sagen, finden wir es einfach raus. Also kurz gesagt, ich kann dir keine fertige Antwort geben, das wird man wohl probieren müssen.
Ich habe da schon auch ein journalistisches Anwendungsbeispiel mir angeguckt. Und das fand ich ganz interessant. Und zwar sind da irgendwie, ich glaube, Lokal- oder Regionalreporter einer Tageszeitung hingegangen und sind zu Unfallstellen gegangen, wo sie dann normalerweise immer ein Bild machen, was sie dann auf die Seite gestellt haben. Haben sie dann in diesem Fall gesagt, hey, wir werden hier einen kleinen Weinfilm drehen. Und dann haben die sozusagen ein 6-Sekünder von der Unfallszene genommen und das lief dann im Loop. Und das gab schon einen anderen Eindruck irgendwie. Es war nicht ganz so dramatisch wie so ein Newsfilm. Ich glaube, man sagt ja auch NIF im Fernsehen, wenn das so da durchläuft. Und ich fand das irgendwie interessant. Ich musste so ein bisschen daran denken, ich glaube, bei Harry Potter, da waren doch irgendwie die Gemälde an der Wand auch irgendwie so loopend, also auch so ähnlich. Und so, als ob hier so ein bisschen ein Stück Science Fiction in die Realität geholt wird mit Wein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Einsatz vom Unfallschauplatz passend ist.
Also jetzt hast du mich zweimal kalt erwischt. Zum einen, nachdem ihr mir dankenswerterweise eine Woche Urlaub gegeben habt, habe ich diese Unfall-Mini-Filme noch nicht selber gesehen und ich habe auch nie Harry Potter gesehen. Mir fehlt
die Vorstellungskraft. Ich auch nicht, das ist die einzige Szene daraus, die ich kenne.
Also okay, also ich kenne nur die Trailer und da waren keine Animated GIFs zu sehen. aber im Ernst, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mir so ein 6 Sekunden rotierendes Ding von der Unfallstelle bringt. Ich finde es nicht schlimm, wenn man es macht. Ausprobieren ist ja immer die große Devise. Aber sag mir, was hat es dir gebracht? War das wirklich eindrücklicher, wenn du so 6 Sekunden flackernde Bilder siehst?
Ja, da musst du tief durchatmen. Ne?
Die Idee war gut, um es so zu sagen.
It's a good idea.
Ja. Yeah. Mhm. Aber das Interessante ist ja, also da, allein, dass sich so viele jetzt mit dieser App beschäftigen, dass es ja wirklich ein regelrechter Hype ist, dass man sieht, es gibt ein Bedürfnis nach einfachem Bewegtbild, weil die App ist ja wirklich einfach. Aber es gibt ja auch andere simple Methoden, um mit Bewegtbild auch, sage ich mal, seine ganzen Digitalkanäle zu befeuern, das eigene Blog oder vielleicht ein ganzes Internetmagazin oder sogar auch, wo Tageszeitungen oder andere Redaktionen von profitieren können. Was sind sonst deine Tipps in Sachen Bewegtbild? Bild.
Ja, das ist eigentlich der Punkt, den du gerade ansprichst. Ich verstehe noch nicht so ganz, wo der ganz entscheidende Vorteil liegen soll, wenn ich heute an dieselbe Unfallstelle, oder wir müssen ja nicht immer von Unfällen reden, sondern von anderen Ereignissen, die sich irgendwo zutragen. Wenn ich dort heute mit meinem Smartphone hingehe, dann bin ich im Regelfall mühelos in der Lage, dort ganz ordentliches Bewegtbild zu drehen, das mit, also um bei der Apple-Welt zu bleiben, beispielsweise mit iMovie schon grob zu cutten und dann sofort irgendwohin hochzuladen. Das sind die Dinge, die ich eigentlich auch selber ganz gerne mache. Immer dann, wenn ich mir denke, okay, ich will jetzt keinen deutschen Fernsehpreis gewinnen, sondern einfach nur mal kurz Eindrücke wiedergeben, dann finde ich das enorm praktisch, dass ich mit einer App wie zum Beispiel eben iMovie und einem Smartphone kurz draufhalten kann, halbwegs passablen Ton kriege und mit 2, 3 groben, ich betone groben Schnitten, ganz gut Eindrücke wiedergeben kann. Und das gibt es ja auch von anderen Anbietern, gibt es auch nicht nur in der Apple-Welt. Also von dem her ist mir noch nicht so ganz klar, wo der große Gewinn von Vine liegt, wenn ich unzählige andere Möglichkeiten habe, die mich alle auch nicht viel Geld kosten und auch nicht viel technisches Wissen erfordern, wenn ich mit denen ganz ordentliches Bewegtbild erstellen kann.
Würdest du sagen, dass vielleicht genau an dem Punkt auch der Unterschied zu Twitter ist? Da hast du ja vorhin noch eine Parallele gezogen, hast gesagt, als das damals aufkam, waren da auch viele skeptisch. Aber wenn ich das so sehe, hat es ja damals auch was Vergleichbares wie Twitter nicht gegeben. Bei Vine ist es ja jetzt anders, da gibt es Alternativen.
Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Punkt, den du sagst, tatsächlich, ja. Also Twitter war völlig neu, war völlig einmalig und da hat sich ja eine regelrechte Kultur entwickelt. Ich habe vom großen Sascha Lobo jetzt mal einen schönen Satz gelesen und der hat gesagt oder geschrieben, wenn etwas auf Twitter nicht zündet, dann zündet es auch im Web nicht. Und Twitter ist inzwischen wirklich ein toller Indikator, um zu sehen, welche Themen gerade im Netz heiß laufen, was die Leute interessiert etc. Ob du sowas mit Vine machen kannst, großes Fragezeichen dahinter. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn wir auf der einen Seite sagen, Twitter hat sich auch erst entwickelt, das ist ja auch erst irgendwann mal zu einer Art Kultur geworden, dann denke ich, muss man Vine zumindest zugestehen, warten wir es mal ab. Vielleicht wird das ja mal eine regelrechte Kunstform und irgendwelche Leute haben tolle Ideen, wie sie diese 6 Sekunden befüllen
können. Ich würde ja Vine sozusagen eher vergleichen wollen mit Instagram zum Beispiel. Also weil da gibt es ja, finde ich, auch bessere Geschichten, um Fotos zu bearbeiten, aufzunehmen und zu teilen. Aber irgendwie gibt es da ja, wenn auch nicht so groß wie bei Twitter, aber doch auch so einen gewissen Hype und so eine gewisse Kultur darum. Da würde ich ja eine Parallele sehen.
Möglicherweise kann es das tatsächlich sein, dass man sagt, man macht seine eigene Timeline, man hält wirklich sehr kurze Momente fest, dann eben nicht einfach nur mit einem Foto, sondern mit so einem Mini-Video. Mag sein, dass es das mal wird. Aber wenn wir von Journalismus reden, also ich würde Instagram auch als Journalist nicht nutzen. Das ist so ein lustiges, privates Ding. Als Journalist wüsste ich nicht, was ich damit anfangen soll. Möglicherweise wird das bei Vine auch mal so, dass man sagt, ich teile nette Momente meines Lebens, die ich in 6 Sekunden packen kann. Vielleicht ist es einfach zu viel verlangt, von jedem neuen Ding, das auf den Markt kommt, zu sagen, das wird jetzt auch den Journalismus revolutionieren. Also ich bin unentschieden.
Sagt Christian Jakubetz vom Universalcode. Mit ihm schauen wir immer einmal im Monat uns die neuesten Digitaltrends im Journalismus an, ob das was taugt oder nicht. Und heute haben wir auf Vine geblickt. Danke, Christian.
Gerne. Bis bald.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und wir wollen noch mehr Service draufpacken hier heute Abend.
Weil wir damit sind ja Dienstleister.
Damit ihr Gewinner werdet.
Ja, Grimme Online Award Gewinner. Das, sowas ist D-Radio Wissen mal gewesen übrigens, vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren hat D-Radio Wissen gewonnen. Wir waren mitnominiert, Herr Pähler, da ist es bei der Nominierung geblieben. Aber es ist ja...
Das ist eine schöne Formulierung für wir nicht gewonnen.
Wir sind
nominiert. Es ist bei der Nominierung geblieben.
Ja.
Aber mir fällt da immer wieder ein, der Klügere gibt nach.
Und
aber gut.
Wir wollen aber sozusagen auch euch die Chance geben, dass ihr diesen Preis bekommt, der jetzt ja zum 13. Mal vergeben wird. Und aktuell ist nämlich die Bewerbungsphase. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht ganz unbeteiligt.
Du bist sozusagen befangen, aber wiederum auch nicht, weil du bist ja Mitglied der Nominierungskommission. Ist das der richtige Titel? Mitglied der Nominierungskommission?
Ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall ein ehrenamtlicher Job. Und vor allen Dingen geht es ein bisschen darum, auch hier mal ein bisschen zu erklären, was für Webseiten können da eigentlich gewinnen und was muss man machen, damit man da ganz weit vorne landet und wie arbeitet eigentlich die Nominierungskommission und hinterher die Jury, damit es am Ende heißt und der Grimme Online Award goes to herrpähler.de oder so.
Zum Beispiel. Aber kann man das denn jetzt alles so hier rausposaunen? Das ist ja quasi alles offenlegen, dann weiß ja jeder, wie man gewinnen kann.
Ich finde, das gehört sich so. Deswegen habe ich mir gestern Vera Lisakowski geschnappt. Sie ist die Projektleiterin des Grimme Online Awards und ich fragte sie als erstes, wie denn das ist, wie denn jetzt schon bisher der Anmeldestand ist.
Also wir sind ziemlich genau bei der Halbzeit gerade, bis zum 15. März geht es noch. Die Beteiligung ist sehr gut. Am Anfang haben wir immer relativ viele Vorschläge, das geht immer stark los. Dann lässt das so ein bisschen nach. Wir haben jetzt knapp 800 Vorschläge. Das ist normal und es sind auch schon echt schöne Sachen dabei.
Wenn ich jetzt überlege, ich habe da eine Webseite, die ich vielleicht selber betreibe, ich habe da vielleicht eine Webseite, die ich sehr gerne besuche und die ich gerne ausgezeichnet haben möchte, wie kann ich vielleicht selber abklopfen, ob es überhaupt lohnt, die Webseite einzureichen? Vielleicht sind ja einige, die sagen, ich bin mir da nicht sicher, ob die Qualität ausreicht oder einige, die sagen, ach, die Seite hat eh keine Chance.
Also am besten ist sicherlich, man schaut sich die Nominierten oder die Preisträger der vergangenen Jahre an. Das heißt, wir haben das alles im Archiv auf unserer Website. Da kann man schon mal sehen, was wurde schon so ausgezeichnet oder was wurde nominiert. Wir haben auch einen Blog, in dem so ein bisschen was erklärt wird, was wir für auszeichnungsfähig halten. Grundsätzlich gilt aber, lieber einreichen, als es verstecken, denn es könnte ja immer noch die Perle dabei sein.
Es gibt ja auch so verschiedene Bereiche, in denen geguckt wird, wo zum Beispiel haben wir heute sehr intensiv auch über den Bereich Apps uns damit beschäftigt. Was sind vielleicht noch so Bereiche, wo vielleicht die Nominierungsliste bzw. die Vorschlagsliste noch ein bisschen ausgedünnt ist, wo noch ein bisschen mehr Stoff zur Diskussion gut täte?
Also was mir tatsächlich im Moment die meisten Sorgen macht, sind die Apps. Da hätten wir gerne wirklich noch viele gute Vorschläge. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir ja publizistische Websites und Apps auszeichnen und diese reinen Serviceangebote der Apps, also womit man einfach kommunizieren kann, womit man sich Notizen machen kann oder Ähnliches, was es ja sehr viel gibt, bei uns einfach nicht in den Wettbewerb reinfällt. Also wir brauchen was Publizistisches. Da hatten wir eben im letzten Jahr die Tagesschau-App und die App der Frankfurter Rundschau unter den Nominierten. Und das ist so die Richtung, in die es gehen soll, wobei das auch kleiner sein kann als diese beiden doch sehr großen Angebote.
Wie geht's denn dann weiter? Jetzt werden dann noch die ganzen Vorschläge gesammelt, aber damit ist der Preis ja noch nicht da. Da steckt dann ja viel Arbeit hinter, das kriegt man vielleicht auch erstmal gar nicht so sehr mit. Was passiert dann hinter den Kulissen und in den einzelnen Sitzungen mit der Nominierungskommission und mit der Jury?
Also es ist so, dass wir damit rechnen, wieder an die 2000 Vorschläge zu bekommen. Das ist in jedem Jahr in etwa gleich. Es wird bei uns innerhalb des Instituts von einem Team vorsortiert. Das heißt, wir sichten alle Websites und alle Apps und schauen erstmal, ob sie überhaupt dem Statut entsprechen. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, sind sie überhaupt deutschsprachig? Sind sie publizistisch? Bei Apps gilt, laufen sie auf Android und auf iOS? Also das sind so die Voraussetzungen, die wir erstmal abklopfen. Auch natürlich, ob sie nicht schon mal nominiert oder ausgezeichnet waren. Das ist auch ganz wichtig. Und was dann übrig bleibt, das bekommt von uns die Nominierungskommission. Das heißt, sie kriegt einen ganzen Haufen von Websites und Apps, die sie dann sichten muss. Und dafür hatten wir ja heute dieses erste Treffen. dass wir schon mal so Bewertungsgrundlagen bilden, dass sich schon mal unterhalten wird darüber, wie man vielleicht auf solche Websites unter diesem speziellen Aspekt Grimme Online Award draufschaut. Und dann setzt sich die Nominierungskommission ganz fleißig zu Hause hin und schaut sich alles das an, was an sie durchgestellt wurde. Und in einer zweiten Sitzung diskutieren wir alle noch mal gemeinsam und die Nominierungskommission stimmt dann ab, was sie wirklich nominieren möchte.
Was ich da ganz angenehm finde, ist eigentlich die Tatsache, es gibt ja verschiedene Kategorien, dass man jetzt nicht für jede Kategorie 4 Nominierte finden muss, sondern dass tatsächlich jedes, dass das also erst zweitrangig ist, wo es eingruppiert wird. Also dass tatsächlich jedes Angebot die gleiche Chance hat.
Ja, das ist grundsätzlich so, dass wir halt aus Nutzersicht darauf schauen. Also es ist erstmal nicht wichtig, wo gliedert sich das formal ein. Das ist für uns erstmal uninteressant, sondern es geht rein um die Qualität jedes einzelnen Angebotes. Und es ist auch nicht wichtig, dass wir bestimmte Voraussetzungen technischer Art erfüllen oder so. Also wir nehmen einfach alle Angebote, egal ob es Blogs sind, ob es Podcasts sind, ob es Videos sind, ob es eben Apps sind oder ganz normale Websites. Wir nehmen sie alle in einen großen Berg, in den wir reingucken und jedes Angebot muss wirklich für sich stehen und sich gegenüber den anderen behaupten.
Dann stehen irgendwann die Nominierungen fest und bis dann kommt die Jury ins Spiel. Wie funktioniert das dann?
Ja, die Jury kriegt dann von uns die Nominierten mitgeteilt, sie schaut sie sich an. Und dann geht der große Kampf los. Das heißt, sie schauen wirklich dann nochmal ganz, ganz genau in jedes Detail. Und meistens haben sie allerdings das Problem, dass sie von den vielen Nominierten nur 8 auswählen dürfen.
Wie hitzig sind da die Debatten?
Das ist in Nominierungskommission und Jury in etwa ähnlich. Also die Debatten unterscheiden sich nicht stark. Sie gehen in der Jury naturgemäß viel mehr ins Detail. Also da wird vielmehr um wirklich ganz kleine Punkte gestritten, weil die Nominierten ja schon eine unglaublich hohe Qualität aufweisen. Und dann nochmal wirklich zu entscheiden, was ist jetzt nochmal besser von diesen sehr guten Angeboten, das ist schon wahnsinnig schwierig. Also da geht es wirklich um Kleinkram.
Im vergangenen Jahr gab es eine Neuerung, dass halt auch Apps möglich waren, dass man die vorschlagen kann, aber es ging auch um persönliche Leistungen. Vielleicht mal so eine Retrospektive. Was hat das gebracht oder hat sich das gelohnt? Immerhin ist es ja beibehalten worden, diese Änderung.
Ja, wir haben jetzt nicht direkt eine persönliche Leistung ausgezeichnet im vergangenen Jahr, aber wir würden diese Möglichkeit ungern ausschließen, weil sich das Netz insgesamt auch immer mehr von diesen ganz klassischen formalen Kategorien löst. Also das heißt, wir haben vielleicht auch mal besondere Aktionen, die wirklich auszeichnungswürdig sind oder ein großartiges Konzept oder eben auch eine persönliche Leistung, weil jemand ganz viele Blogs betreibt oder so. Also diese Möglichkeit möchten wir uns schon aufrechterhalten und deshalb bleibt das da drin.
Sagt Vera Lisakowski vom Grimme Online Award. Und ihr habt die Möglichkeit, jetzt auch noch eure Webseiten, die ihr entweder selbst betreibt oder die ihr gerne mögt, einzureichen. Und den Link gibt es auf wissen.deradio.de. Klickt da einfach auf Daniel Fiene und Herr Päder.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Charlotte Mayhoff ist mit den Nachrichten des Tages bei uns. In Norwegen ist ein Ruanda wegen Planung von Massakern zur Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Es handelt sich dabei um Sadi Bugingo, einen Angehörigen der Volksgruppe der Hutu. Er soll während des Völkermords in Ruanda die Tötung von mehr als 1000 Angehörigen der Volksgruppe der Tutsi in Auftrag gegeben haben. Bei diesem Völkermord 1994 waren innerhalb von 3 Monaten rund 800.000 Menschen getötet worden. Meist waren das eben Anhänger dieser Tutsi bzw. Angehörige dieser Tutsi-Minderheit. Nach Auffassung des Gerichts hatte Bugingo die Massaker minutiös vorbereitet und dann auch überwacht. Er soll als reicher Geschäftsmann dabei auch wirtschaftliche Interessen verfolgt haben. Es war der erste Völkermordprozess in der Geschichte Norwegens.
Aber warum fand jetzt dieser Prozess nicht in Norwegen statt und nicht in Ruanda?
Also im Prinzip sieht die UN-Konvention zu Völkermord vor, dass das Territorialprinzip gelten muss. Das bedeutet, dort, wo die Tat begangen wurde, wurde, wird eben auch verurteilt. Viele Länder, und darunter übrigens auch Deutschland, haben Völkermord aber auch als eigenen Straftatbestand in ihren Gesetzbüchern drin. Das bedeutet, auch dort ist das strafbar, und zwar egal, wo der begangen wurde. Und da Bogingo in Norwegen festgenommen wurde, er hat dort übrigens seit 12 Jahren gelebt und als Reinigungskraft gearbeitet, wurde ihm dann eben auch dort der Prozess gemacht.
Kommen wir zu einem anderen Thema, und ich denke mal, dass in den Nachrichten heute ein gewisses Pferdethema angesagt war.
Wir kamen nicht drumherum, natürlich. Die Supermarktkette Edeka ist ebenfalls bei der Suche nach Pferdefleisch in Fertiggerichten fündig geworden. Ein Sprecher sagte, in Stichproben habe man geringe Anteile entdeckt. Die Lasagne sei aber schon seit Dienstag nicht mehr im Verkauf. Gestern hatte Real eine Tiefkühllasagne aus dem Handel genommen. In Großbritannien zeichnet sich außerdem noch ein weiterer Lebensmittelskandal ab. Der britische Landwirtschaftsminister hat am Mittag eingeräumt, aus seinem Land sei Pferdefleisch nach Frankreich ausgeführt worden, das mit Medikamenten belastet war. Dieses Fleisch habe Spuren des Antischmerzmittels Phenylbutazon enthalten. Das ist ein Mittel, das bei Pferden wohl recht häufig eingesetzt wird. Tiere, die damit behandelt wurden, dürfen allerdings eigentlich nicht mehr zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Dann gab es noch ein weiteres Thema, nämlich die Flughafenstreiks.
Ja, lass mich raten, die gehen weiter.
Die werden weitergehen, und zwar morgen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass das Sicherheitspersonal morgen an den Flughäfen Köln-Bonn und auch wieder Hamburg seine Arbeit niederlegen wird. Wegen des Streits heute in Hamburg und Düsseldorf sind bereits viele Flüge ausgefallen oder flogen verspätet ab. Der NDR berichtet von langen Warteschlangen in Hamburg-Fuhlsbüttel. Rund die Hälfte der Flüge sei dort gestrichen worden. Verdi will mit den Streiks höhere Löhne für die Mitarbeiter der Wach- und Sicherheitsbranche durchsetzen. In den vergangenen Wochen war ein Sondierungsgespräch ergebnislos abgebrochen worden.
Das waren jetzt also die News des Tages. Hast du denn auch No-News für uns, also Dinge, die ihr nicht berichtet habt und nicht berichten werdet?
Ja, das ein oder andere. Ein relativ großes Thema, ich formuliere es mal vorsichtig, das uns in den letzten Tagen beschäftigt hatte, war der Rücktritt des Papstes. Und dazu gibt es jetzt eine Puppe. Zum Rücktritt des Papstes, es gibt tatsächlich eine Puppe.
Eine Barbie.
Die daran habe ich auch zuerst gedacht. Ich habe an die Firma Mattel gedacht. Es ist aber die Traditionsfirma Schildkrötpuppen. Die bringt also eine Figur raus, die ist ungefähr 56 cm groß und trägt das Ornat des Papstes und auch rote Schuhe.
Das ist aber groß.
Das ist groß. Das ist in der Tat groß. Und dafür ist sie auch günstig. Fällt mir gerade auf.
Also kostet sie?
Sie wird 249 Euro kosten.
Aber es sind Prada-Schuhe. Das ist schon gerechtfertigt.
Ja, also ich meine, für so eine ganze Puppe. Wir haben es auf jeden Fall nicht gemeldet. Ich habe schon nach dem ersten Satz das Ding zur Seite gelegt und gedacht, oh mein Gott.
Gibt es sonst noch mehr No News, während ich mal direkt hier Schildkröte in meinen Browser eingebe? Das interessiert mich jetzt ja doch irgendwie.
Ja, wir haben von Herrn Hirschhausen, der sich ja mit Medizin beschäftigt und ansonsten viel im Fernsehen unterwegs ist, die Meldung, dass er jetzt in einem neuen Video warnt vor zu viel Diagnose und Therapie, also sozusagen so ein bisschen seinen eigenen Berufsstand angreift. Mhm. Das kann man natürlich machen, aber Herr Hirschhausen ist in erster Linie ja ein Fernsehstar, und natürlich ist er Experte auch in seinem Bereich, und möglicherweise ist es auch interessant, dass er da seine eigenen Leute angreift. Andererseits haben wir uns überlegt, machen wir damit vor allen Dingen Werbung für Herrn Hirschhausen, und wir haben es deswegen rausgenommen. Möglicherweise ist es vielleicht eher für was mit Medien. Na, seht ihr. Also auch nicht.
Dann, wir möchten wieder über die Papstpuppe sprechen. Also das ist ein Medienthema.
Das möchtest du sprechen.
Mir kam es auf jeden Fall mehr nach, für mich klang es mehr nach Fernsehen als nach Medizin. Und dann haben wir hier tatsächlich noch ein Medizinthema, das ich auch bei anderen Medien schon gesehen habe. Die Kollegin hat sich heute dagegen entschieden, weil ihr da zu viele vielleicht in der Meldung standen. Es geht um das Coronavirus. Das soll so ähnlich sein wie SARS und kann aber wohl von Mensch zu Mensch auch übermittelt werden. Und bevor wir uns jetzt da an einer neuen Panik beteiligen, es hat ja eben immer wieder solche Paniken gegeben und letzten Endes ja dann zum Glück auch unbegründet, haben wir hier, also da liest man dann im ersten Satz, believe, may come from, das war in dem Fall eine englische Nachricht. Ah. Und da haben wir dann gesagt, nee, das ist uns zu wenig.
Wobei Medien und Hysterie, gerade bei medizinischen Themen, das ist ein Thema, das würden wir durchaus machen, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gerade wenn es um Pferdekrankheiten geht.
Wie ist denn da deine Einschätzung? Ist das jetzt etwas, was da so am Horizont aufzieht und demnächst großes Thema bei uns werden könnte?
SARS, also diese neue SARS.
Oder ist das jetzt, also wird das gerade noch klein gehalten und es wird größer? Oder ist das so eine Sache, die vielleicht nur durchkommt?
Meine Erfahrung ist, dass sich das ganz, ganz, ganz schlecht einschätzen lässt. Es gab Themen, bei denen ich dachte, boah, also die gehen garantiert ab wie Schmitz Katze in den nächsten Tagen und passiert ist einfach nichts. Und dann gab es Themen, bei denen ich dachte, das ist so abwegig, da wird sich niemand mehr mit beschäftigen. Ich habe dieses Thema speziell jetzt vorher bei Spiegel Online auch schon gesehen. Kann man vielleicht als einen gewissen seismischen Vorausspürer, interpretieren. Kann ich aber natürlich nicht beurteilen. Ich bin ja auch kein Mediziner, also es ist schwierig. Ich kann es dann nur aus Mediensicht sehen. Wir warten es ab. Wenn es tatsächlich ein so großes Thema wird, dass Menschen schon Angst davor haben, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir berichten und da auch ausgewogen bleiben.
Ich möchte übrigens mal, ja, Daniel, eine Sendung was mit Medien in der Redaktionskonferenz machen, wo wir nur 1,5 Stunden lang über No News reden.
Gerne.
Das finde ich toll.
Ich bin dabei.
Die No-News-Medien sozusagen. Mhm. Finde ich gut. Das werden wir doch gleich mal in unseren Planungskalender aufnehmen. Charlotte Mayhoff, vielen Dank für den Nachrichtenüberblick.
Bitteschön.
MFG von Heino.
Ja, super. Ich finde, der Heino hat den Beat im Blues. Den Beat im Blues, im Blut.
Ich muss sagen, ehrlich gesagt, bei Heino, das, was er jetzt mit seinem neuen Album da am Start gebracht hat, das ist doch so ein bisschen auch so ein Cross-Media in die Musikbranche übertragen,
meinst
oder?
Meinst du, alte mit neuen Medien verbinden?
Sozusagen.
Alte Sänger, alte mit neuen Musikern?
Und er beherrscht das perfekt. Das ist echt auch richtig gut. Wobei mich ein bisschen das Glockenspiel bei MFG irritiert hat gerade.
Da habe ich gar nichts drauf hingehört. Ich bin mehr so der Texttyp. Die Lyrics interessieren mich so.
Und dann auch eine Triangel dazwischen. Meine Güte.
Immerhin kein Tambourin. Ich finde ja so ein bisschen, Cross-Media ist so ein Thema, weiß ich nicht, da bin ich gespalten.
Warum?
Weil für die einen ist es irgendwie die Zukunft schlechthin. Alle sagen, das muss man machen. Wenn man als Medium in der Zukunft bestehen will und Marktanteile haben will und Einschaltquote und ich weiß nicht was, muss man das machen. Bild und Ton und Text, alles durcheinander. Das sagen alle. Aber ich finde, es macht keiner richtig gut oder kaum einer richtig gut. Es ist so immer so, man muss das halt mal machen. Weil es alle sagen, dass man es machen muss.
Ist
das falsch, meine Beobachtung?
Das ist, glaube ich, genau das Problem. Also ich bin mir nicht sicher, inwieweit das so also ein Feigenblattwort ist, was man immer gerne rausholt und gerade auf so Podien sagt oder auch gerne irgendwo hinschreibt. Oder ob das echt gelebter Alltag ist. Das ist ja ein großer Unterschied und das sollte man mal herausfinden.
Da muss man aber auch mal in den Alltag sozusagen der Crossmedialität und ihrer Entstehung gucken. Also man muss, glaube ich, mal wirklich in die Redaktion gehen und sagen, so, Kollege, Herr Pähler, Journalist, du machst also Cross-Media. Wie machst du das?
Und
oder?
Ist das wirklich sogar echtes Cross-Media? Und genau das, Herr Pähler, was du gerade vorschlägst, das macht gerade Katrin Altschner.
Ah, hallo. Habe ich eine gute Idee gehabt, oder?
Sie ist weiter bei uns, Volontärin bei Radio Duisburg. Und beim Volontariat ist das so, dass man sich da auch immer Auswärtsstationen, zumindest eine aussuchen darf. Kommt immer darauf an, wo man das macht. Und du hast gesagt, ich gehe nicht in eine andere Redaktion, ich möchte diesen Cross-Media-Check machen. So heißt das ganze Projekt, das du uns jetzt vorstellen möchtest. Was war denn da deine Initialidee dahinter? Ähnliche Gedanken wie bei Herrn Pähler?
In der Tat. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass es gerade zum Beispiel für eine kleine Redaktion wie unsere Redaktion sehr, sehr schwierig ist, crossmedial wirklich zu arbeiten, weil wir müssen das ja sozusagen aus uns heraus stemmen. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Über-Cross-Media-Profi, ganz im Gegenteil, sondern ich wollte im Grunde genommen gucken, was ist überhaupt möglich, was geht noch, geht das überhaupt oder ist Cross-Media eigentlich... Ja, nur so ein Wort, was es gar nicht gibt und vielleicht irgendwo wird vielleicht sogar trimedial gearbeitet, aber nicht wirklich cross. Und dafür musste man ja irgendwie raus aus der eigenen Redaktion und mal gucken, wie es woanders läuft.
Bevor wir jetzt da alles vertiefen, jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen cross und trimedial?
Naja, trimedial wäre ja, wir haben ja gerade schon gesagt, bei einer großen Institution zum Beispiel. Ich war am Anfang der Woche schon beim HR. Der bringt ja im Grunde genommen alles mit, was Crossmediales bedeuten könnte, nämlich Fernsehen, Radio, Online. Letztendlich wäre ja trimedial, wenn sie alle irgendwie nebeneinander ihr Süppchen kochen würden. Und crossmedial, wenn es das denn dann wirklich gibt, wäre ja wirklich ein Zusammengehen und wirklich Synergieeffekte erschaffen.
Und gibt's das?
Ich kann es dir jetzt im Moment noch nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, dass so meine Erfahrung im HR auf jeden Fall war, es ist sehr, sehr schwer. Da tut sich gerade auch so ein großer Apparat wie der HR schwer damit, weil natürlich jeder sein Kernprodukt hat, Radio, Fernsehen und das natürlich erhalten will und man vielleicht auch vielleicht mal Kompetenzen abgeben muss. Man rangelt da so ein bisschen. Wer ist jetzt hier das wichtigere Medium? Das ist nicht so einfach, das zusammenzubekommen.
Ist das auch so, wenn du da mit Kollegen gesprochen hast, sag ich mal beispielsweise in der von Hause aus vielleicht eher Fernsehredakteur ist, dass er sagt, oh, jetzt muss ich auch noch dieses Internet bedienen. Ist das noch immer so eine Haltung oder sind das schon auch eher die Seltenheiten sozusagen unter den Redakteuren?
Ich habe mich lange mit Jan Eggers unterhalten, der ist bei HR Online und der ist ja quasi der dann mit den ganzen Leuten aus Fernsehen und Radio spricht und der sagt natürlich, das ist auch eine Angst, das bedeutet ja, wenn ich irgendwo jemanden abziehen muss, der dann zusätzlich noch für Online zum Beispiel arbeitet, dann ist dann natürlich auch irgendwie die Angst, mein Kernprodukt zu schwächen, nämlich Fernsehen dann in dem Fall, wo du nachgefragt hast. Mhm. Und ja, das finden dann manche als Belastung. In einer kleinen Redaktion wie bei uns zum Beispiel ist das wieder was ganz anderes, weil da läuft es ja tatsächlich drauf hinaus, das muss ich dann zum Beispiel als Reporter noch zusätzlich mitbringen, dass ich mich da irgendwie hinsetze und was auch noch für online gestalte. Ja, das nervt manche.
Deine ganzen Reisen durch die Redaktionen jetzt, die ja vor 2 Tagen begonnen haben ja. Und sich jetzt so weiterziehen, auch noch bis in die nächste Woche rein, das bloggst du ja auch bei uns im Blog auf crossmedia.wasmitmedien.de und das fand ich interessant, da ist nämlich auch noch von Jan Eggers ein Zitat und zwar, Sachen von A nach B zu kopieren ist nicht Crossmedia. Crossmedia ist ein Produkt zu schaffen, das man gemeinschaftlich auf allen Verbreitungswegen plant und das konkurrenzfähig.
Danke, dass du es vorgelesen hast. Ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben gehabt.
Also das zeigt ja auch schon eine gewisse Problematik, die da drin steckt. Also ich glaube, das ist ja auch eine Sache eine Problematik, der sich sowohl große Häuser stellen müssen, als auch ganz kleine Teams und Redaktionen.
Ich glaube auch, das ist halt auch noch eine andere Frage, die man bei der ganzen Sache beleuchten kann, nämlich wie weit ist da überhaupt Kreativität da? Also ist es vielleicht einfach als Zeitung, ich setze meinen Zeitungsartikel einfach online und sage, das ist jetzt crossmedial, oder lasse ich mir wirklich andere Strukturen einfallen lassen, Strukturen, die vielleicht zum Beispiel mit Social Media mehr zusammenarbeiten, die halt wirklich auch Beteiligung von Lesern, Usern, Hörern, Zuschauern schaffen und ob da schon die Fahnenspitze erreicht ist, was da überhaupt noch geht. Das ist eine Frage sicherlich, die jetzt auch spannend ist und die sich auch in unterschiedlichen Redaktionen auch ganz unterschiedlich vielleicht gestalten werden.
Was wirst du dir jetzt noch angucken?
Ich werde noch unterwegs sein. Ich werde natürlich auch mal bei die Radio Wissen hier nachfragen. Wie läuft das denn eigentlich bei euch? Klappt das überhaupt? Da gucke ich hier auch noch mal auf die Finger.
Ja, wir sind ja geborene Cross-Media-Macher.
Ne, das wird sich dann ja rausstellen. Ne?
Ja, das wird sich beweisen.
Ich werde aber auch noch mal in eine andere kleine Redaktion gucken. Ich werde zum Beispiel bei Antenne Düsseldorf mal vorbeischauen. Ich glaube, ich habe den WDR auch auf dem Stundenplan.
Das ist die zweite kleine Redaktion
in NRW hier. Mhm. Ich werde auf jeden Fall groß unterwegs sein noch.
Ich bin dann gespannt. Nächste Woche wirst du uns dann ein paar Einblicke dann auch noch weitergeben.
Ich hoffe ja. Im Moment rauscht mir mein Kopf vor lauter neuen Fragen, die entstehen.
Welche sind das?
Es ist für mich im Moment noch, glaube ich, ganz doll die Frage, ob das überhaupt möglich ist und wo der Weg auch hingeht. Ich hatte meinen ersten Blog-Eintrag damit begonnen, dass das schon vor 6 Jahren auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung zu lesen war, dass der neue Journalist so der Alleskönner sein muss, der Videos dreht, der online macht, der Beiträge fürs Radio zum Beispiel erstellt. Und jetzt habe ich zum Beispiel beim HR meiner ersten Station im Grunde genommen noch mal so einen ganz anderen Spirit gemerkt, nämlich nee, wir wollen überhaupt nicht den 100-Sacher, der alles kann. Wir glauben nämlich, dass dann Kernkompetenzen flöten gehen, sondern die setzen halt eher darauf, dass jeder nur so eine Idee, eine Philosophie davon haben muss, um mitzudenken. Das ist zum Beispiel eine Frage, ob das vielleicht der neue Weg ist. Oder Jan Eggers hat für mich auch eine ganz spannende Frage aufgeworfen. Sind vielleicht aktuelle Massenmedien einfach noch zu gut, zu erfolgreich, um überhaupt bereit zu sein, crossmedial zu arbeiten? Und müsste das dann nicht wiederum bedeuten, dass gerade die Zeitungen, die ja schon in der Krise sind, dann die Ersten sein müssten? Und warum sind sie es vielleicht nicht? Ich hoffe, dass ich da ein paar Antworten finde.
Daniel, hast du die Fragen mitgeschrieben, damit wir die nächste Woche stellen können?
Habe ich gemacht. Werden wir dann so abarbeiten mit dir gemeinsam. Hier
das
mit
ist fair von euch.
Ne? Also ich bin ja heute dran, hier mit Protokoll schreiben.
Genau.
Und unter dem Punkt Verschiedenes steht noch, dass wir jetzt unser Aerobic auflösen.
Okay.
Unser Tagesrätsel bei D-Radio Wissen. Und vielen Dank für eure ganzen Beteiligungen. Die Katrin wird gleich die Glücksfee sein und in unsere Lostrommel greifen.
Wieso darf ich eigentlich nie die Glücksfee sein?
Du sagst doch, bist du doch sonst immer.
Ach so.
digitale Demenz oder was? Hm. Ich habe hier auf jeden Fall die Spielregeln für das heutige Aerobic. Und zwar lassen wir drei bekannte Lieder durchs Panorama ziehen. Leider hat sehr lautes Wetter in jedem der drei Refrains entscheidende Wörter buchstäblich verhagelt. Zusammengesetzt ergeben genau diese Wörter heute den Titel eines wettervorhersagenden Songs aus den 1980er Jahren. Hier ist das Aerobic von heute.
Ich fühle.
Was fühlst du bei diesem Wettervorhersage?
Kognitive Überforderung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gerade so total.
Was hast du denn erkannt?
Ich habe meine Augen geschlossen.
Ja.
Dann habe ich zugehört.
Ja.
Und dann kam dieser Knall. Da war ich erstmal total erschrocken. Da habe ich vergessen, wie der Text vorher war.
Ja.
Ich glaube, war das erste Wort Sun? War da was mit Sonne?
Ja, das war auf jeden Fall im Refrain drin, in den Songs von den Beatles. Und zwar Here Comes the Sun.
Ja, aber das war nicht das Wort, was gesucht war, oder?
Mm-mm.
Here war gesucht.
Fast. Hm. Auch teilweise.
Boah.
Weißt du es, Katrin?
Ich weiß es natürlich, aber es ist natürlich nicht ganz fair.
Weil du die Lösung da hast.
Weil ich die Lösung schon weiß.
Hm. Mach mal weiter, Herr Peller.
Danach war was mit Regen, mit Rain?
Ja.
Ja?
Von?
Keine Ahnung. War das auch wichtig?
Adele.
Ach, von Adele, ja klar, dieser neumodische Schnickschnack.
Und am Ende?
Weiß nicht.
Lenny Kravitz mit Again. Und wenn du diese Wörter zusammensetzt, here comes the rain again.
Here comes the rain again.
Kommt dann ein Liedtitel dir ins Ohr?
Ja, aber ich weiß nicht, von wem. Von wem ist das nochmal?
Von den Eurythmics.
Ah ja, von den Eurythmics.
Ne? Sehr schön. Und das haben sehr viele, im Gegensatz zu dir, haben das sehr viele gewusst. Aber bei denen müssen wir nicht sagen, good idea. Katrin, wir haben das die große Lostrommel.
Ja.
Magst du die große Ehre übernehmen und den Tagessieger hier bei D-Radio Wissen zu ziehen?
Auf jeden Fall. Das ist der Moritz Schreier, den ihr übrigens damit, es war glaube ich gar nicht so einfach, den ganzen Tag von der Arbeit abgehalten habt. Hat
ist
er
nicht
auch
wahr.
Geschrieben, ja. Es ist aber in Ordnung, hat er gesagt. Ah. Das ist jetzt auch ist wichtig, der, weil sonst hätte es vielleicht Ärger gegeben.
Bei den Sicherheitspersonalleuten, die streiken vielleicht.
Vielleicht auch die das mit dem Pferdefleisch überwachen.
Lieber Moritz, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem D-Radio-Wissen-T-Shirt. Egal, ob du Pferdefleisch überwachst oder die Koffer von irgendwelchen Passagieren, unser D-Radio-Wissen-T-Shirt steht dir auf jeden Fall wunderbar. Somit ist das unser Aerobic für heute gewesen.
Ah.
Herr Peller, was nimmst du heute Abend mit?
Ich bin froh, dass wir über Pferdefleisch gesprochen haben.
Ja.
Ich nehme aber vor allen Dingen mit, dass das Kapitel Social Media und Cross Media, meine ich, Social Media ist ja auch so ein neumodischer Schnickschnack, noch lange nicht zu Ende geschrieben ist. Und ich muss mir ein bisschen Wine in den Kopf tun, sozusagen. Also das werde ich mir mal anschauen, diese 6 Sekunden Videoloops, die Herr Jakobetz uns da vielleicht ans Herz gelegt hat.
Wine, die App, hat übrigens auch das mit dem Getränk gemeinsam. Wenn man da besonders viel von konsumiert, gibt es Kopfschmerzen.
Mhm. Und es wird einem schwindelig.
Das auch. Aber
was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass ich finde, dass diese Strategie mit dem Stäuber, mit der Lobbygeschichte, das fand ich total faszinierend.
Ich glaube das nicht. Aber egal.
Wieso glaubst du das nicht? Das glaube ich.
Ich glaube das nicht. Das wäre zu platt.
Aber genauso funktionieren doch die Medien.
Hm.
Das sollten wir doch jetzt hier nach fast 200... das ist unsere 92. Ausgabe übrigens.
Okay, dann sag doch schnell, was in der 293. ist.
Ah, Christoph Käse vom Axel Springer Verlag wird mit uns sprechen. Er ist nämlich gerade in Palo Alto. Und zwar, das ist ja die Start-up-Schmiede, beziehungsweise der Start-up-Ort an der Westküste der USA. Und der Springer Verlag, ich sag mal so, der schmeichelt sich ja gerade in der Start-up-Szene an. Und wie es sich dort lebt, verrät uns dann Christoph Käse.
Oioioi, wissen wir da was nicht, Katrin?
Ich möchte darüber nicht sprechen.
Okay. Aber Katrin ist nächste Woche bei uns und nicht an der Westküste in den USA. Und sie wird in Teil 2 vom Cross-Media-Check mit uns besprechen. Und sie war dann auch bei der Local Web-Konferenz, von der sie uns was erzählen wird. Außerdem gibt es aktuelle Ergebnisse aus der Forschung zum Thema Arbeitssucht von Journalisten.
Ich bin der lebende Gegenbeweis.
Von der Arbeitssucht von Journalisten?
Genau.
Okay, machen wir Feierabend, oder?
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei dir Radio Wissen oder als Podcast. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.